Radio Prag Nachrichten.
Die Sondersitzung des Abgeordnetenhauses im Fall Promopro wird verschoben. Sozialdemokratenchef Sobotka hält eine Minderheitsregierung mit Duldung der Kommunisten für möglich. Tennisspieler Radek Szczepanek hat in München das Halbfinale erreicht. Die Sondersitzung des Abgeordnetenhauses zur möglichen Veruntreuung von Geldern bei der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft muss wahrscheinlich verschoben werden. Verteidigungsminister Alexander Vondra, der in den Fall verwickelt ist, hat sich krank gemeldet. Am Freitag hatte die Abgeordnetenhausvorsitzende Miroslava Němcová einen Antrag der oppositionellen Sozialdemokraten stattgegeben und die Sitzung für Donnerstag kommender Woche anberaumt. Vondra informierte darauf jedoch die Sozialdemokraten, dass er einen Krankenhausaufenthalt geplant habe. Sie wollen daher eine Verschiebung der Sondersitzung beantragen. Die Sozialdemokraten fordern von Verteidigungsminister Vondra eine Erklärung seiner damaligen Rolle als Vizepremier. Zudem soll Finanzminister Miroslav Kalousek die Nachforschung seines Ressorts über den Staatsauftrag an die Firma Promopro darlegen. Die tschechische Regierung hatte Promopro mit der Beschallung bei den Veranstaltungen der EU-Ratspräsidentschaft des Landes beauftragt und dafür umgerechnet rund 22 Millionen Euro gezahlt. Der Auftrag wurde ohne öffentliche Ausschreibung vergeben und für rund die Hälfte des Geldes sind keine entsprechenden Dienstleistungen von Promopro belegt. Sozialdemokratenchef Sobotka hält eine Minderheitsregierung seiner Partei mit Duldung der Kommunisten nach einem etwaigen Sieg in den nächsten Wahlen für möglich. Dies sei bei einem deutlichen Wahlsieg eine annehmbare Variante, sagte Sobotka in einem Interview für die Wochenendausgabe der Tageszeitung Hospodářské noviny. Eine Koalition mit den Kommunisten schloss der Vorsitzende der tschechischen Sozialdemokraten aber aus. Die Staatengruppe gegen Korruption des Europarates, GRECO, kritisiert Tschechien wegen undurchsichtiger Parteienfinanzierung. Tschechische Parteien würden großzügig Geld aus öffentlichen Quellen erhalten, heißt es im Bericht der GRECO. Zugleich habe die Öffentlichkeit nur wenig Zugang zu Informationen über die Parteienfinanzierung, wird moniert. In ihrem Bericht nennt die Staatengruppe eine Reihe von Empfehlungen für eine transparentere Handhabe. Zur GRECO gehören derzeit 47 europäische Staaten und die USA. Tschechien ist der Vereinigung im Jahr 2002 beigetreten. Der Mord und die Vergewaltigung des 9-jährigen Mädchens Anna Janátková aus Prag sind mit großer Wahrscheinlichkeit aufgeklärt. Laut der Staatsanwaltschaft sprechen alle Indizien dafür, dass der Verdächtige Otakar T., der sich in Untersuchungshaft erhängt hat, der Täter gewesen sei. Anna Janátková war Mitte Oktober vergangenen Jahres auf dem Heimweg aus der Schule verschwunden. Erst am 16. März war der Leichnam des Mädchens vergraben in der Erde nahe ihrem Wohnort gefunden worden. Am Tag darauf nahm die Polizei Otakar T. fest. Wiederum 3 Tage später beging der 41-jährige Verdächtige Selbstmord, ohne aber ein Geständnis zu hinterlassen. Für seine Täterschaft sprechen vor allem die DNA-Spuren am Rucksack des Opfers, weitere Spuren am Tatort, sein Geständnis am Tatort gewesen zu sein, sowie eine Zeugenaussage, die ihn belastet, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zum Sport. Radek Szczepanek hat das Halbfinale der internationalen Tennismeisterschaften von Bayern erreicht. Am Freitag besiegte der Tscheche den Deutschen Philipp Kohlschreiber mit 6:4 und 6:0. Szczepanek trifft beim mit 450.000 Euro dotierten Sandplatzturnier am Samstag in München auf den Sieger der Partie Nikolai Davydenko aus Russland gegen Marin Cilic aus Kroatien. Und abschließend ein Blick auf das Wetter. Am Samstag ist der Himmel über Tschechien zunächst heiter bis wolkenlos. Im Laufe des Tages nehmen die Wolken aber zu, mit Regenschauern oder Gewittern in den meisten Teilen des Landes. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 18 bis 22 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Hallo, Sie haben Radio Prag eingeschaltet. Mein Name ist Markéta Kachlíková und ich melde mich zunächst mit einem Themenüberblick. Sag mir, wo die Toten sind, ist Name eines neuen Dokumentarfilms von David Vondráček. Der Weltenvertreibung deutscher Bevölkerung aus der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg ist er gewidmet. Nach dem Bericht über den Film erfrischen wir uns mit etwas Bier. Im zweiten Beitrag geht es nämlich um das tschechische Bierfestival, das im Mai in Prag stattfinden wird. Im Sprachkurs wenden wir uns einem weltweit aktuellen Thema zu, und zwar der Hochzeit. Und im Reiseland Tschechien besuchen wir noch einmal das Schloss Přesnice. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Es ist ein dunkles Kapitel in der tschechischen Geschichte, das auch nach mehr als 60 Jahren Emotionen hervorruft. Ein Teil der Bevölkerung will nichts mehr davon wissen und es lieber vergessen. In letzter Zeit gibt es aber immer mehr Menschen, die die Massengräber öffnen lassen und den Tatsachen auf den Grund gehen. Die Massengräber, in denen an verschiedenen Orten Tschechiens kurz nach dem Kriegsende getötete deutsche Zivilisten begraben wurden. Das öffentlich-rechtliche tschechische Fernsehen brachte am Donnerstag einen neuen Dokumentarfilm von Regisseur David Vondráček. Der Regisseur sucht darin ähnlich wie in seinem Film »Töten auf Tschechisch« nach dem Verbrechen, zu denen es während der sogenannten wilden Vertreibung kam. Mehr von Martina Schneibergova.
Der Film heißt »Sag mir, wo die Toten sind«. Mit dem Titel habe er eine Parallele zum bekannten Lied von Marlen Dietrich hergestellt, sagt Regisseur David Vondráček.
Ich beende mit diesem Film für mich und für die Zuschauer einen vierteiligen Zyklus über die Nachkriegssituation hierzulande. Diesmal habe ich mich auf unbekannte Massengräber konzentriert. Bereits im Bewusstsein der Öffentlichkeit ist das Massengrab von Dobrunin. Das habe ich absichtlich außen vor gelassen. Es gibt bei uns aber Dutzende ähnlicher Gräber, in denen getötete Zivilisten liegen. Durch die Erinnerungen der Nachkommen der Toten und der Zeugen versuche ich die Lage an den Orten zu beschreiben, an denen sich diese tragischen Ereignisse kurz nach dem Zweiten Weltkrieg abgespielt haben. Und dies in einem nüchternen, nicht ideologischen Ton. Im Film wird an die Massaker in Velvety bei Teplice im südböhmischen Suchdol nad Lužnicí, aber auch im Prager Stadtteil Strašnice erinnert. Der Regisseur befasst sich zudem mit den drastischen Verhältnissen im Internierungslager Hanke in Ostrava, das für deutsche Zivilisten eingerichtet worden war. Im Lager wurden die Gefangenen oft gezwungen, sich gegenseitig umzubringen. Die Toten wurden dort begraben, wo sie heute der Stadtpark befindet. Viel Aufmerksamkeit wird auch der Nachkriegssituation im Adlergebirge geschenkt. Dort gibt es, dem Regisseur zufolge, viele kleine Gemeinden, in denen sich damals möchtegern Partisanen bewegten. Diese hätten sich, so Vondráček, nach dem Motto gerichtet: Wenn du deinen Deutschen umbringst, wird er sein Haus nicht mehr wieder haben wollen, das du bekommen hast. Bei den Vorbereitungen des Films hätten ihm in großem Umfang die Fernsehzuschauer geholfen, die seinen Film »Töten auf Tschechisch« gesehen haben, so der Regisseur. Vondráček lenkt im Film die Aufmerksamkeit auch auf den unterschiedlichen Umgang mit den Deutschen in der sowjetischen und in der amerikanischen Zone. Zu den schlimmsten Gewalttaten sei es in der sowjetischen Zone gekommen, so Vondráček. Ein US-Militärattaché sagte damals: Wir haben Mitteleuropa nicht befreit, damit die Tschechen hier neue Buchenwalds einrichten. Die Amerikaner haben sehr auf die Einhaltung der Rechtsordnung geachtet. Die Sowjets, die schon vom Krieg müde waren, ließen die Tschechen, meistens die sogenannten Revolutionsgarden, handeln. Dies hing bestimmt mit der weiteren Entwicklung zusammen. Es gibt da einen interessanten Moment, der wenig bekannt ist. Die Revolutionsgarden bildeten die Grundlage der Betriebsräte und der Betriebsmilizen, die die tschechische Unternehmerelite schon 1945 enteignet hatten. Ich meine, dass die Quelle des Bösen, wenn ich es mit dieser dummen Metapher ausdrücken darf, sich schon damals begann, in einen neuen Totalitarismus zu verwandeln. Zuerst in den tschechischen Nationalen Sozialismus und dann in den Kommunismus. In seinem Film lässt Vondráček auch den Holocaust-Überlebenden Toman Brod mehrmals zu Wort kommen. Obwohl Toman Brod die Nazi-Gewaltherrschaft in einigen KZs miterleben musste, hat er sich einen humanistischen Blick auf die Ereignisse behalten. Im tschechischen Volk ist bestimmt die Erinnerung an die Erniedrigung lebendig geblieben, die es durch die Deutschen erlitten hat, sowie an die Arroganz der Nazis. Das tschechische Volk unterlag einer hasserfüllten Hysterie, die sich gegen die Deutschen wandte, die in diesem Land jahrhundertelang gelebt haben. Die Massaker haben aber nicht die Menschen verübt, die Nazi-Opfer waren und aus den Konzentrationslagern zurückkamen. Die Massaker waren das Werk des Goebbels, der während des Kriegs nicht viel gelitten hatte. Er hat seine schlechten Gefühle an den Deutschen abgerechnet.
Über den neuen Film berichtete Martina Schneibergova. Und nun der Themenwechsel. Im Mai 2008 ist das Český Pivní-Festival, also das tschechische Bierfestival, entstanden. Seitdem hat seine Popularität stetig zugenommen. Am 12. Mai öffnet es in Prag zum vierten Mal seine Pforten. Was sie dort erwartet, dazu mehr von Lothar Martin.
In diesem Dialekt wird natürlich nur das berühmte München Oktoberfest eröffnet, das größte Volksfest in der Welt. Von der Anzahl der Besucher kann das Prager Bierfestival da noch nicht mithalten, auch wenn es ziemlich rasch an Zugkraft gewonnen hat. Veranstaltungsdirektor Jan Hübner ist jedenfalls hoch erfreut, welchen Aufstieg das Festival bereits genommen hat.
Mit der Entwicklung des Festivals sind wir sehr zufrieden, vor allem was die Zunahme der Besucherzahlen betrifft. Im Jahr 2008, als wir begonnen haben, kamen insgesamt 19.000 Leute. In diesem Jahr rechnen wir bereits mit 180.000 bis 200.000 Besuchern.
Andererseits zeigt sich Hübner auch nicht überrascht von dieser Entwicklung, denn es sei genau das eingetreten, was man erreichen wollte. Für ausländische Prag-Besucher ist das Bierfestival schon ein Magnet geworden. Die Nachricht von der Geburt der mannigfaltigen Bierparade ist inzwischen angekommen, so dass, auch dank der nun engen Zusammenarbeit mit Reisebüros, in diesem Jahr schon die Hälfte der Festivalgäste aus dem Ausland kommen wird.
Die
Mehrzahl der Interessenten kommt traditionell aus Russland, des Weiteren aus Großbritannien, den Vereinigten Staaten und Deutschland. In diesem Jahr aber registrieren wir ebenso ein gestiegenes Interesse aus den Balkanländern Bulgarien und Rumänien. Und nicht unerwähnt bleiben soll auch, dass die Gäste mit dem längsten Anreiseweg, die sich angemeldet haben, aus Neuseeland kommen.
Hat es sich im Ausland also schnell herumgesprochen, dass das junge Festival auf den Spuren des populären Oktoberfestes wandelt, so hatten die Tschechen anfangs noch die hierzulande recht typische Vorstellung von einem Trinkgelage mit für sie üblichen Zutaten. Bier in Pappbechern, dazu fettige Wurst und heimische Hausmannskost. Hübner aber stellt nochmals klar.
Das Festival basiert wirklich auf dem Erfolgssystem des Oktoberfestes. Das heißt, es gibt Bier in Krügen sowie Essen auf Porzellantellern, das von ausgezeichneten Catering-Firmen zubereitet wird. Die Tschechen sind davon ziemlich überrascht, weil sie so etwas nicht erwarten. Der ausländische Tourist aber weiß ganz genau, was auf ihn zukommt, denn etwas anderes als ein Oktoberfest im Mai in Prag kann er sich gar nicht vorstellen.
Weil dem so ist, lassen die Besucher leider auch das ein oder andere Bierglas als Souvenir mitgehen, so Hübner. Während aber die Münchner Gastronomen den Verlust von ca. 180.000 Bierkrügen bei einem Literpreis von 8,80 Euro durchaus verschmerzen können, tut den Prager Organisatoren das Verschwinden jedes Halbliterhumpens noch richtig weh.
Wir verkaufen den Liter Bier leider nur für 88 Kronen und demzufolge den halben Liter für 44 Kronen. Wenn die Leute also dann noch das Glas mit nach Hause nehmen, dann bekommen wir das auch zu spüren.
Beim Prager Bierfestival wird der Liter Bier demnach für knapp 4 Euro ausgeschenkt. Der Gast kann zudem in 5 großen Bierzelten und einem Schwegrestaurant reihum probieren, da gleich 30 tschechische Brauereien ihren Gerstensaft anbieten. Und für gute Unterhaltung wird ebenso gesorgt.
In jedem Zelt ist eine Bühne, auf der täglich von 18 Uhr bis Mitternacht eine Kapelle oder Band spielt. Die Bands kommen überwiegend aus Tschechien. Einige von ihnen setzen sich aber auch aus hier lebenden Ausländern zusammen. Sie decken nahezu alle Genres ab und ihr Repertoire muss auch vielfältig sein, um möglichst viele Besucher gut zu unterhalten.
Das Festivalgelände befindet sich im Prager Norden, im Stadtrandortsteil Letňany und ist mit der Metrolinie C bequem zu erreichen. Das Bierfestival dauert 17 Tage und endet am 28. Mai. Und falls Sie nun entschlossen sind, im Mai nach Prag und zum Bier zu kommen, dann tauchen Sie jetzt schon einmal ein in die feuchtfröhliche Bierzeltatmosphäre, wenn die berühmte Beer Barrel Polka erklingt.
Soweit der Bericht von Lothar Martin und soweit das Tagesecho. Im deutschsprachigen Programm von Radio Prag geht es nun weiter mit Tschechisch gesagt. Prinz William und seine Kate sind jetzt ein Ehepaar. Diese Nachricht ist am Freitagmittag aus London in die ganze Welt gegangen. Der künftige britische Thronfolger hat seine Freundin geheiratet und auch wir bleiben nun beim Thema Hochzeit.
Svadba.
Und zwar in der heutigen Ausgabe von Tschechisch gesagt. Die Mehrheit der Leute erlebt sie mindestens einmal in ihrem Leben. Diese Partnerschaft von zwei Menschen wird entweder standesamtlich oder kirchlich bestätigt. Beide Partner schließen eine Ehe.
Uzavřít sňatek.
Der Hochzeit geht meistens eine Verlobung
Zasnoubení
voraus. Wenn sich zwei Leute entscheiden, ihr Leben zu verbinden, bittet der Mann in der Regel die Frau um ihre Hand, und zwar zunächst sie selbst und danach auch bei ihrem Vater.
Požádat o ruku.
Meistens erhält die Frau bei diesem Anlass einen Ring, einen Verlobungsring.
Zasnoubení prsten.
Und das Paar verlobt sich.
Zasnoubice.
Die Partner werden somit zu Verlobten.
Snoubenec
und
Snoubenka.
Am Hochzeitstag werden sie dann zu Bräutigam,
Ženich
und Braut,
Nevěsta.
Während im Deutschen die beiden Partner heiraten, erwartet im Tschechischen jeden von ihnen ein anderer Schritt. Der Mann beweibt sich.
Oženice.
Die Frau gibt sich sozusagen dem Mann.
Vdáce.
Die beiden nehmen sich gegenseitig.
Vzice.
Sie legen das Eheversprechen
manželský slib
ab und tauschen die Eheringe.
Snubní prsteny.
Bestätigt wird die Eheschließung durch die Unterschriften der Neuvermählten
Novomanželé
und der Zeugen
svědci
sowie durch den ersten ehelichen Kuss
manželský polibek.
Der Mann und die Frau werden zum Ehepaar
manželé
und sie leben damit in einer Ehe
manželství
und zwar bis der Tod sie scheidet.
Dokud je smrt nerozdělí.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Älteste erhaltene Schlossbibliothek in Tschechien, einige Ahnengalerien sowie Repräsentationsräume, die mit Originalmöbeln eingerichtet sind. Zu sehen gibt es im Renaissanceschloss Březnice recht viel. In der vergangenen Ausgabe von Reiseland Tschechien haben wir Sie mit der Baugeschichte des Schlosses bekannt gemacht und versprochen, die Führung durch Březnice fortzusetzen. Martina Schneiberkova lädt Sie in das Renaissanceschloss ein.
Reiseland Tschechien.
In der Zeit, als Schloss Březnice dem Höfling Jiří Lokšan von Lokšany gehörte, war es Zeuge einer Liebesgeschichte, die viel später auch Literaten inspirierte. Kastellan Robert Barták macht auf eine Holzplastik aufmerksam, die Philippine Verse mit ihrem ersten Sohn Andreas darstellt.
Hier spielte sich eine der romantischsten Geschichten ab, die die Monarchie erlebte. Im Schloss heiratete Herzog Ferdinand, der Sohn des österreichischen Kaisers Ferdinand I., 1557 heimlich die bürgerliche Tochter Philippine Welser aus Augsburg. Jahrelang musste die nicht standesgemäße Heirat geheim gehalten werden. Nur ein enger Kreis von Leuten durfte davon wissen. Dazu gehörte auch Schlossbesitzerin Katarzyna von Lokšany, die Philippines Tante war. In Březnice kam bald das erste Kind von Philippine und Ferdinand zur Welt. Aber damit ihn seine Mutter selbst erziehen konnte, wurde der erstgeborene Sohn Andreas vor das Tor gelegt. Danach wurde der Junge als Findling ins Schloss gebracht und Philippine nahm ihn als ihr eigenes an. Ähnlich ging es auch mit den weiteren Kindern des Ehepaares.
smrti nebo nějakého zabití, tak je jakoby osvojili a byly to sice jejich děti, ale ne jakoby vlastní.
Der Kastellan erzählt, es komme im Laufe des Jahres immer wieder vor, dass Touristen aus Deutschland oder Österreich kämen, die das Schloss eben wegen dieser Geschichte von Philippine und Ferdinand besuchen wollen. Vor ein paar Wochen wurde in Březnice ein neuer Roman über die schöne Philippine vorgestellt, berichtet Robert Bartak.
Od českého autora Antonína Polácha, který žije ale ve Štýrsku, je to lékař.
Das Buch schrieb der tschechische Arzt und Schriftsteller Antonín Polách, der in der Steiermark lebt. Er schildert darin viele Details über die Beziehung zwischen Philippine und Ferdinand. Der Roman heißt Ehre deinen Vater und liebe deine Frau oder Die Geschichte der ersten nicht adligen Frau im Hause Habsburg.
Polák habe, so der Kastellan, das Schloss besucht, um das Milieu kennenzulernen, in dem Philippine lebte. Die Handlung des Romans geht Bartak zufolge von Poláks historischen Detailkenntnissen aus. Seit dem 18. Jahrhundert gehörte das Schloss der Adelsfamilie Krakowski von Kolowrat. Zu den bekanntesten Mitgliedern der Familie gehörte Josef Maria Krakowski. Er schenkte 1818 mehrere wertvolle Handschriften und Erstdrucke aus der Schlossbibliothek dem damals errichteten Museum des Königreichs Böhmen, dem Vorgänger des Prager Nationalmuseums. Die Handschriften aus Březnice stellen bis heute die Grundlage der Abteilung der Schlossbibliotheken im Prager Museum dar, sagt Robert Bartak bei der Führung durch die Ahnengalerie der Familie Krakowski von Kolowrat.
Josef Maria Krakowski z Kolowrat byl otcem nejznámějšího příslušníka rodu.
Josef Marias Sohn Hanusch Krakowski, dessen Büste hier die Ahnengalerie dominiert, war kaiserlicher Rat. Er war ein großer Patriot in der Zeit der nationalen Wiedergeburt. Er unterstützte damals finanziell einige tschechische Schriftsteller und Dramatiker, beispielsweise Josef Kajetan Till, Božena Němcová oder Ladislav Čelakovský. Hanuš Krakowski nahm 1848 an der Organisation des Slawenkongresses in Prag teil. Er verbreitete damals die Gedanken der Bürgerrevolutionen, die sich in Europa abspielten, unter der hiesigen Bevölkerung. Hier sind beispielsweise Plakate ausgestellt, mit denen er die fortschrittlichen Gedanken verkündet haben soll. Diese Plakate hängte er aus den Schlossfenstern, er soll sie sogar beleuchtet haben. Auf den Plakaten forderte er unter anderem die Pressefreiheit, die Versammlungsfreiheit und vieles mehr.
Hanusch Krakowski starb kinderlos und vererbte sein Eigentum seinem Neffen. Eduard Palfi von Erdöd. Den Palfis gehörte Březnice bis 1945. Johann Graf Palfi war der letzte Privatbesitzer des Schlosses, erzählte Kastellan in der letzten Ahnengalerie in Březnice, die den Palfis gewidmet ist.
Die Nachkommen der letzten Schlossbesitzer kommen fast jedes Jahr zu Besuch nach Březnice. Das sind die Kinder und Enkelkinder der Töchter und des Sohns von Johann Palfi. Die Porträts der Töchter sind hier in der Galerie zu sehen. Alle drei Töchter hielten noch vor dem Zweiten Weltkrieg Hochzeit in Březnice. Wilhelmine heiratete 1937 den Prager Violinisten Roman Vysata. Die Nachkommen leben heutzutage in Linz. Sophie war mit Graf Kudenhof Kalergi verheiratet. Ihre Tochter ist die bekannte Journalistin Barbara Kudenhof Kalergi. Sie war hier auch schon zu Besuch. Jedes Jahr kommt Franz Palfi nach Březnice, der Enkelsohn von Johann Palfi.
Jana Palfiho, Karla Palfiho, takže je to také přímý potomek.
An die Familie Palfi erinnern in der Galerie nicht nur die Porträts der Familienangehörigen, sondern auch viele Bilder von Pferden sowie Preise, die diese gewannen.
Pferderennen waren eine große Passion der Palfis. Hier in der Region haben sie Rennpferde gezüchtet. An der Wand in der Galerie hängen Hufeisen der erfolgreichsten Pferde. Auf dem Hufeisen stehen der Name des Jockeys sowie des Rennens und das Datum, wo das Pferd siegte. Häufig taucht da Karl Palfi als Jockey auf. Auf einem der Hufeisen steht der Name Poppler. Rudolf Poppler war ein namhafter Jockey aus der Vorkriegszeit. Nach ihm wurde ein Sprung der großen Steeplechase von Pardubice benannt.
Den Parfis ist neben der Ahnengalerie auch der sogenannte Afrikanische Salon des Schlosses geweiht, in dem Jagdtrophäen sowie ethnografisches Material zu sehen sind, die Johann Palfi Anfang des 20. Jahrhunderts von seinen Afrikareisen mitgebracht hat. Die Repräsentationsräume des Schlosses befinden sich in der zweiten Etage. Der kleine Speisesaal ist im Stil des zweiten Rokokos eingerichtet. Als bedeutendster Raum wird der sogenannte Renaissance-Speisesaal betrachtet, der im alten Flügel des Gebäudes liegt. Robert Bartak.
Dieser Flügel wurde im 16. Jahrhundert unter Katharina von Lokshani erbaut. In die Täfelung einer der Wände wurde ein Zyklus von Originalgrafiken aus der Renaissancezeit gesetzt. Auf den Bildern ist der Festumzug dargestellt, der anlässlich der Hochzeit von Jan Krakowski von Kolowrat mit Katharina Beimund im Jahre 1580 in Innsbruck stattfand. Sie waren beide Höflinge von Ferdinand von Tirol. Die Hochzeit organisierte Ferdinand für seine Höflinge und an der Herstellung des Bilderzyklus beteiligte sich der namhafte Maler Sigmund Elsasser. Ausgestellt ist hier im Saal auch die Einladung zur Hochzeit mit dem ganzen Programm des Festes.
Aus dem Renaissance-Speisesaal geht es weiter in den Barocksalon, den Biedermeier-Salon, der als Musiksaal Verwendung fand, und den Empire-Salon. Im Erdgeschoss des Schlosses ist der große Speisesaal einen Besuch wert, der unter den Lokschans entstand. Er hat eine Renaissance-Decke, wurde aber im 19. Jahrhundert im romantischen Stil eingerichtet und in einen Rittersaal verwandelt. Das Schloss ist von April bis Oktober täglich außer montags geöffnet. Die Besucher können zwischen zwei unterschiedlichen Rundgängen wählen.
Martina Schneibergowa hat Sie nach Przesnice eingeladen. Und damit ist unser Programm am Ende angelangt. Aus dem Studio verabschiedet sich Markéta Kachlíková.